Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aber bevor ich mit der Predigt anfange, zwei Dinge vorher. Zum einen will ich ein paar Sätze zu mir sagen, damit Sie alle auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und dann will ich Sie auch noch in Aktion bringen, aber dazu später. Also, mein Name ist Matthias Stempfle, das haben Sie schon gehört. Der Name verrät mich. Ich bin in Württemberg geboren, 1975 war das, schon eine Weile her. Und da in einer sehr frommen Ecke, auch in einer ziemlich frommen Familie aufgewachsen, landeskirchliche Gemeinschaft, evangelische Kirche, volles Programm. Das Kinderlied, das wir eben gesungen haben, ja Gott hat alle Kinder lieb, das hat mich erinnert. Wir waren jedes Jahr im Herbst, ungefähr in dieser Jahreszeit, beim Missionsfest der DMG. Und da wurde das immer gesungen, weil natürlich dann aus der ganzen Welt erzählt wurde und wir Kinder haben Kastanien gesammelt. Und wie das dann so ist, wenn man in so einer frommen Ecke aufwächst, irgendwann musst du aber doch für dich selber auch finden, dass es auch dein eigenes ist, weil du kannst es nicht einfach nur von Vatern und Oma und Tante übernehmen. Und ich hatte das Glück, dass das bei mir mit relativ wenig Auseinandersetzung sozusagen, relativ geräuschlos im Jugendalter abging, aber es war doch so, dass ich da nochmal meinen Gott und vor allem meinen Jesus nochmal ganz neu auch kennengelernt habe. Und das war so eine Phase, wo in mir dann auch der Wunsch gereift ist, das möchte ich eigentlich, da möchte ich anderen auch helfen dahin und das möchte ich hauptamtlich machen. Ich habe viel Jugendarbeit auch so gemacht, so ehrenamtlich und bin dann nach langem Suchen, was ich denn wie machen könnte, in Wuppertal hängen geblieben im Geist. Ich habe gehört, da gibt es eine Evangelistenschule, Johanneum, und da bin ich dann gelandet, 1996 bis 1999. Das war mein erstes Mal hier in der Region. Wobei, wenn man dann so auf der Bibelschule ist, da kriegst du ja nicht viel mit, was so ringsum ist, weil man hat eigentlich an den Schwestern und Brüdern, die da sind, schon genug Stress und braucht noch nicht mehr. So, von dort aus hat es mich nach Potsdam verschlagen. Das erste Stelle war in einer landeskirchlichen Gemeinschaft, 7 Jahre als Prediger. Und die zweite Stelle dann in einem sozialen Brennpunkt, so einem Plattenbaugebiet, Gemeindeaufbau, Gemeindepflanzung für den evangelischen Kirchenkreis dort, so ein missionarisches Projekt. In der Zeit habe ich meine Frau kennengelernt und geheiratet. In der Zeit sind unsere Kinder geboren. Der Große ist jetzt 11, der Mittlere 9 und die Kleine ist 6. Und das war eine ganz schöne Zeit und war aber dann auch irgendwann genug. Und seit 5,5 Jahren sind wir jetzt in Wuppertal. Wir haben uns dann nochmal orientiert, haben gesagt, wir wollen mal wieder in eine richtige Stadt. Wir sind alle Stadtmenschen. Und so ist es Wuppertal geworden. Und ich arbeite dort in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Die ist dem Westfälischen Gemeinschaftsverband angeschlossen, so wie die Freunde, muss man jetzt sagen, aus dem Vereinshaus oder eben auch landeskirchliche Gemeinschaft. Das ist ein Verband und von daher bin ich öfter mal auf Scheideweg und das, für mich ist das immer so ein bisschen wie Sonntagsausflug. So. Meistens ist das Wetter gut und es ist ein bisschen rausfahren. Und es ist schön, heute auch hier zu sein und bin gespannt, was heute noch passiert. Ich habe mehrere Themen zur Auswahl vorgegeben. Ich habe gehört, ich soll irgendwas zur Reformation machen und ich habe mich gefreut, dass die Auswahl dann gefallen ist auf das Thema Priestertum aller Gläubigen, weil das so ein Herzensthema von mir auch so ein bisschen ist und die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass wenn ich die Chance habe, dass nicht nur ich rede, dann nutze ich die. Und das möchte ich heute als kleinen Einstieg in die Predigt auch so machen. Erscheint vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen weit hergeholt, aber ich würde euch gerne herausfordern, mal einen Moment zu überlegen, vor eurem innerlichen Geist ablaufen zu lassen im Alten Testament, was ihr da kennt, und mal überlegen, gibt es da eine Person, die für mich so eine Lieblingsfigur ist oder eine Figur, die ich gerne zum Vorbild hätte oder die was widerspiegelt von meinem Leben. Also sagen wir David oder Salomo oder Mose oder Esther oder habt ihr sowas wie eine Lieblingsfigur im Alten Testament? Mal kurz überlegen und wenn ihr eine habt, dann hätte ich gerne, dass ihr zu dritt oder zu viert, so wie es gerade passt, die Köpfe zusammensteckt und euch das kurz erzählt, wer ist die Figur und was finde ich daran spannend, herausfordernd, wie auch immer. Kurz, 2 Minuten für das Ganze, okay? Hat vielleicht erstmal mit dem Thema noch nichts zu tun, aber wir kommen nachher darauf zurück, versprochen. Okay. Lieblingsfigur im Alten Testament. Kinder, habt vielleicht eine Lieblingsgeschichte? So, jetzt lassen wir noch die zu Wort kommen, die noch gar nichts gesagt haben. Okay, und jetzt fange ich das so langsam wieder ein. Danke, dass ihr euch mit drauf eingelassen habt. Merkt euch die Personen und die Gestalten, sie kommen nochmal vor. Wir steigen jetzt aber erstmal von der anderen Seite ein. Weiß nicht, wie es euch geht. Übermorgen ist das große Reformationsjahr zu Ende. Wir feiern im Wuppertal nochmal einen großen evangelischen stadtweiten Gottesdienst am Vormittag und dann am Nachmittag bei uns so im Wuppertaler Westen nochmal einen ökumenischen Gottesdienst, wo dann auch die katholischen und die freikirchlichen und alle Leute dabei sind. Und dann atmen wir alle durch und sagen, Gott sei Dank ist es vorbei. So geht es uns Hauptamtlichen zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Schwester, die ist Religionslehrerin, die sagt, oh, ich bin so froh, die wohnen in Baden-Württemberg, die haben jetzt Herbstferien, sagt, wir fahren nach Berlin und auf dem Rückweg machen wir Station in der Wartburg. Ich will meinen Kindern mal zeigen, weil ich jetzt so viel davon gequatscht habe, aber ich bin so froh, dass da kein Programm mehr ist, wenn wir da vorbeifahren. Also manche sagen sowieso einiges Kritisches über dieses Jubiläumsjahr. Mir selber geht es so, ich glaube, dass das doch ein Gewinn war, dass so einige von den wesentlichen Themen unseres Glaubens wieder in der Öffentlichkeit waren und öffentlich auch in den Zeitungen und überall auch zu lesen und zu hören waren. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein aus Gnade, allein Jesus Christus, das sind für viele ja ganz fremde Gedanken. Nur eine Sache, ein einziges Thema, um das ist es wirklich bemerkenswert ruhig gewesen in diesem Jahr. Und das ist unser Thema heute. Reformation, das ist ja auch eine Bewegung gewesen, die sozusagen die Gestalt von Kirche verändert hat. Die Art, wie wir Gemeinde verstehen und wie wir unsere Rolle in ihr verstehen, dass es solche Häuser gibt als Gemeindehaus und wir da Gottesdienst feiern, das wäre vor der Reformation so einfach gar nicht denkbar gewesen. Und man spricht heute, wenn man sich überhaupt an dieses Thema erinnert, vom Priestertum aller Gläubigen. Das klingt schon so ein bisschen so abgehoben und besonders, also für besonders Eingeweihte, besonders Gläubige, besonders Priesterliche. Zu Reformationszeiten hat man entweder vom Priestertum aller Getauften gesprochen, was ja schon nochmal einen anderen Akzent hat, oder vom allgemeinen Priestertum. Und das klang damals so ein bisschen verwegen. Das klang so ein bisschen revolutionär, so ein bisschen nach Emanzipation, nach Demokratisierung, dass es nämlich auf einmal keinen grundsätzlichen Unterschied mehr geben sollte zwischen Pastor und Laien. Überhaupt gar keinen Pastor mehr, der seinen Schäfchen weidet, weil wir nämlich einen Pastor haben und der sitzt im Himmel und das ist Jesus. Und dann sind wir Christenmenschen, die mündig werden und die gemeinsam Verantwortung übernehmen füreinander und wo einer für den anderen, für seinen Nachbarn mit Verantwortung trägt und die auch gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Gemeinde und für die Kirche. Und ja, haben die Reformatoren gesagt, natürlich darf es Unterschiede geben in der Rolle. Natürlich ist das so, wir können nicht immer alle durcheinander reden, es können nicht alle gleichzeitig predigen, das ist doof, hört keiner mehr irgendwas. Und wir wollen auch nicht, dass sich die Allerlautesten immer durchsetzen. Und deshalb, so war die Idee, deshalb wählen wir so ein paar Leute aus, zu denen wir ein bisschen Vertrauen haben und wo wir denken, das sind vielleicht auch welche, die, ja, die ein bisschen klug sind und ein bisschen fromm. Und die schicken wir dann auf die Bibelschule oder auf die Universität und dann hängen wir denen, wenn sie wiederkommen, hängen wir denen einen Talar um oder ziehen ihnen einen Anzug an. Und dann sieht man, okay, die haben jetzt diese Rolle und dann sagen wir denen, sprich du mal jetzt in der Öffentlichkeit für uns. Aber das geht nur um die Rolle. Es ist nicht so, dass das eine besondere Kaste wäre. Es ist nicht so, dass sie über die anderen bestimmen könnten oder dass sie dem Herrgott irgendwie ein bisschen näher wären. Allgemeines Priestertum. Und wenn man reformiert ist und die Rheinische Kirche hat ja eine starke reformierte Prägung, dann ist das zum Beispiel so, dass selbstverständlich ein Presbyterium in der reinen Lehre zumindest die Rolle hat, über die Lehre des Pfarrers zu urteilen. Und bei euch, der Vorstander, wie das bei euch heißt, wie auch immer, wenn der entscheidet, der Stempfle hat Mist gepredigt, dann wird er nicht mehr eingeladen. Und das ist auch gut so. Also, bei der Reformation war das eigentlich ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Faktor. Menschen sozusagen mündig machen, es war natürlich auch attraktiv. Und dann ging das aber ziemlich schnell, dass aus der befreiten und mündig gemachten Gemeinde dann doch so eine evangelische Pastorenkirche geworden ist. Und wenn man sich heute die Trends anguckt, in den Landeskirchen, auch in den evangelischen Freikirchen, auch in den landeskirchlichen Gemeinschaften, dann ist das gerade ja ganz aktuell auch so, dass man die Rolle von Pastoren und von Führungspersönlichkeiten sozusagen ausbaut. Und Gemeinschaftsverbände wie unserer zum Beispiel richtig stolz darauf sind, dass sie mit ihren Landeskirchen ausgehandelt haben, dass wir jetzt auch Pastor heißen dürfen. Weil dann sind wir auch wichtig, ne? Dann sind wir auch jemand. Das ist so ein bisschen der Trend. Und ich glaube, dass in unserem Kulturkreis diese Vorstellung ziemlich unausrottbar ist. Kirche ist wenn vorne einer redet und sich bequem macht und die anderen sitzen da und hören zu. Wenn im Fernsehen, wenn er da anschaltet und wenn da Kirche vorkommt, dann ist es fast immer eine Dorfkirche mit erhöhter Kanzel und da steht der Pastor oben und manchmal ist er ein Volldepp und manchmal ist er voller Lebensweisheit, das ist egal, aber die Rolle ist immer gleich, der steht da oben und er predigt nach unten und unten sind die Gemeindeglieder und hören zu. Und in den etwas modernisierteren Trendgemeinden, da steht dann einer auf der Bühne, aber meistens ist es trotzdem einer. Die Urahnen unserer Gemeinschaften, und das ist, glaube ich, ziemlich egal, welche Farbe die Gemeinschaft genau hat, die frühen Pietisten, aus deren Wurzel sozusagen Gemeinschaften gewachsen sind, die hielten genau das für eine Katastrophe. Die haben gesagt, die Reformation, die hat im Prinzip, die ist auf halber Strecke stecken geblieben. Und zwar genau an dieser Stelle. Die Theologie, alles gut, dieses allein aus Gnaden und so, das ist ja schön, wenn es auch gelebt wird. Aber was überhaupt nicht geklappt hat, ist, die Kirche ist immer noch Pastorenkirche und die Christen empfinden sich immer noch in der eigenen Gemeinde als Besucher. Und die Lieblingsstelle der frühen Pietisten dazu, das war im 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 9, 1. Petrus 2, Vers 9. Und das will ich gerade mal lesen und ich nehme Vers 10 noch mit dazu, damit man den Zusammenhang haben kann. Also wer mitlesen will, 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Da lesen wir, ich warte mal einen Moment, bis aufgeschlagen ist, weil einige aufschlagen. Ihr habt das bestimmt auch schon mal gehört, 1. Petrus 2, 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben. Jetzt ganz ehrlich, wenn ich mal versuche, so diesen kirchengeschichtlichen Hintergrund beiseite zu lassen und diese Worte direkt auf mich wirken zu lassen, dann erschlagen die mich fast. Das sind so riesengroße Worte. Auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heiliges Volk, das Gott sich zu eigen gemacht hat. Und noch größer geht es ja fast gar nicht. Und dann denke ich an mein E-Mail-Postfach. Bei euch vielleicht anders, aber ich habe vor einigen Jahren mal in einem Anfall von geistlicher Umnachtung bei so einem Preisausschreiben mitgemacht, wo man auch seine E-Mail-Adresse angeben musste. Natürlich nichts gewonnen, aber was ich gewonnen habe, ist, dass ich seitdem jede Menge E-Mails kriege und die haben dann so schöne Texte wie: Sie wurden auserwählt für den exklusiven 6-monatigen Produkttest, der Sie auch fast nichts kostet. Details erfahren Sie dann im Kleingedruckten. Oder: Wussten Sie schon, dass Sie etwas ganz Besonderes sind? Deshalb sollten Sie Ihren Grill nur mit unseren neuartigen Anzündern anzünden. Oder: Weil Sie es uns wert sind, können Sie unsere völlig überteuerte Wochenendreise mit 5 Euro Rabatt buchen. Weiß nicht, ob wer sowas auch schon mal gekriegt hat. Ich kriege das immer mal wieder. Und dann glaube ich, wir Christen haben diese Sprache ja auch ein bisschen drauf, wenn man ehrlich ist. Du bist einmalig. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist ein Königskind. Das hören die Kinder und die Teenager bei uns in der Gemeinschaft und in vielen anderen Gemeinden sehr oft. Und das ist vielleicht auch gar nicht so ganz schlecht. Wenn man so an einen 14-Jährigen mit Pickeln im Gesicht denkt, dann ist es vielleicht gut, wenn man dem mal sagt, du bist was Besonderes, du bist einmalig. Solche Pickel, nein, ich wollte gerade sagen, solche Pickel hast nur du, aber das ist natürlich ganz... Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn dann der 1. Petrusbrief diese großen Worte aufnimmt und wenn der uns anspricht als königliche Priester, dann ist das nicht einfach umschmeicheln, um unser Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupäppeln. Auch wenn das vielleicht auch bei uns Erwachsenen dem einen oder anderen ganz gut täte. Sondern dann steckt da noch mehr dahinter. Dann ist das eine Berufung, eine Beauftragung. Und natürlich sagen wir als gute Pietisten, natürlich ist das so. Denn natürlich geht es um Dienen. Was macht denn der Priester? Der dient. Der arbeitet im Himmel, der sitzt ja nicht rum und sagt, ich bin der Priester, sondern der hat da was zu tun. Und was macht der König? Wenn es ein König ist, ein ordentlicher, ein guter König, dann hat er keine Zeit für höfische Maskenbälle und Intrigen, sondern dann ist er den ganzen Tag beschäftigt und unterwegs und gibt alles für sein Volk, dass es ihm gut geht. Der ist doch nicht für sich selber König. Also Priestertum aller Gläubigen, so hat man das landläufig oft verstanden, dann heißt das doch zuallererst, jeder Christ ist ein Mitarbeiter. Und zwar nicht nur in praktischen Dingen, sondern jeder Christ ist ein Mitarbeiter, jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Mitarbeiter, auch in der Verkündigung des Glaubens. Das ist nicht nur hauptamtliche Sache, sondern, so hat man das in der Zuspitzung gesagt, kennt ihr vielleicht auch, jeder Christ ein Evangelist, sozusagen. Und das ist, wenn man keinen Druck draus macht, Man kann auch einen Druck draus machen, dann ist es nicht so schön, dann kommt meistens auch wenig bei raus. Aber wenn man keinen Druck draus macht, dann ist das ja erstmal ein unglaublich schöner Gedanke. Du kannst mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Glaubenserfahrung und du kannst mit der Art, wie du die Dinge verstehst, ein Zeuge für Jesus sein. Der braucht nicht nur studierte Vollprofis. Der fängt nicht erst mit Leuten an, die die ganze Bibel bis ins letzte Detail verstanden haben, das haben die Vollprofis auch nicht, sondern Gott hat sich das so ausgedacht, dass beschränkte und fehlerhafte Menschen einander von ihrem Glauben erzählen und dadurch Glaube entsteht, wenn Gott seinen Geist dazu gibt. Das ist Gottes Idee. Einer erzählt es dem anderen und durch Gottes Geist wächst dadurch Glaube. Und nicht, weil wir alles ganz richtig und ganz genau erklären können, sondern weil Gottes Geist auch unsere fehlerhaften Worte und unser fehlerhaftes Zeugnis benutzen kann. Ich finde das einen unglaublich schönen und wichtigen Gedanken. Ihr alle werdet hier gebraucht mit eurem eigenen Glauben und mit eurer eigenen Perspektive, mit den Dingen, die nur ihr so sehen könnt, weil nur ihr diese Lebenserfahrung habt und aus dieser Perspektive darauf guckt. Ihr seid hier nicht nur Zuhörer. Ihr seid hier nicht nur Lernende, das hoffentlich auch, aber ihr habt auch etwas zu sagen. Ihr habt auch etwas zu geben, das den anderen weiterhilft und das so, wie ihr es könnt, niemand anderes kann. Deshalb sind uns Hauskreise und Bibelstunden so wichtig. Deshalb machen wir Bibelarbeiten, wo man miteinander redet und nicht nur einer einen Vortrag hält. Weil aus evangelischer Sicht Gemeinde die Gegenseitigkeit braucht. Und weil der Pastor nicht besser weiß als du, wie Jesus in deinem Leben Gestalt gewinnt. Der hat vielleicht ein paar Sachen studiert und weiß ein paar Dinge in der Bibel besser, aber dein Leben kennst du besser. Und deshalb dürfen bei uns, wenn schon gepredigt wird, auch Laien predigen, auch wenn das in vielen Gemeinschaften nicht unbedingt passiert und vielleicht auch nicht jeder die Begabung dazu hat, aber das ist legitim und das ist der Grund dafür. Und deshalb ist es sogar in unserer rheinischen Kirche so, dass da Prädikanten, Laien ordiniert werden wie Pfarrer, die gleiche Zeremonie sozusagen, die gleiche Würde man denen gibt, weil man sagt, die bringen eine andere Stimme mit und die ist auch wichtig. Und weil man eben nicht erst dann etwas zu sagen hat, wenn man einer geistlichen Kaste angehört, sondern man hat dann etwas zu sagen, wenn man Christ ist und wenn die Gemeinde einen dazu beauftragt. So ist die evangelische Idee. Allgemeines Priestertum, alle sind beteiligt am Dienst der Verkündigung und in der Gemeinde packt jeder mit an, wo er kann. So kann man das sehen, so wird das oft verstanden und das ist gar nicht verkehrt, aber ich möchte noch eine Schippe tiefer mit euch heute graben, in diesem einen Vers im Prinzip. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Vielleicht geht es euch wie mir, wir neuzeitlichen Menschen, wenn wir sowas lesen, wir denken sofort, was sollen wir tun? Verkündigen, mit Worten, mit der Tat, da kann man streiten, ob Worte oder Tat wichtiger ist oder wie das zusammenhängt oder was dran ist, aber auf jeden Fall, man muss es machen und man muss es richtig machen. Und wenn wir einen Priester aussuchen würden, ich jedenfalls, ich würde es so ähnlich machen, wie das meine Gemeinschaft gemacht hat, als ich mich beworben habe. Ich würde mir Zeugnisse und den Lebenslauf kommen lassen und die würde ich beiseite packen und dann würde ich mir den angucken. Und dann hätten wir wahrscheinlich mindestens 3 Fragen. Frage 1, ist der fromm? Frage 2, ist der nett? Frage 3, kann der das? Und wenn es überall ein Häkchen gibt, dann kann man ins Geschäft kommen. So ungefähr würde ich einen Priester aussuchen. Im Alten Testament ist das aber anders. Im Alten Testament wird das Priesteramt vererbt. Da bist du Priester, weil du zu einer bestimmten Sippe gehörst. Und zwar egal, was du kannst. Und zwar egal, wie feurig dein persönlicher Glaube ist. Oder auch nicht. Du hast als Priester dann ein paar Aufgaben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig. Du bist so ein bisschen Metzger, wenn du die Opfertiere schlachtest. Natürlich sehr flapsig. Du bist so ein bisschen Reinigungskraft, wenn du das Heiligtum in Ordnung hältst. Du schwingst den Weihrauchkessel, du liest die Gebote vor und erklärst sie, du sprichst Gebete, du sprichst den Menschen den Segen zu. Das kann eigentlich jeder. Und der eine macht das vielleicht besser und der andere schlechter und der eine macht es überzeugender und der andere weniger überzeugend. Ja, bestimmt. Aber das Entscheidende an diesem priesterlichen Dienst ist nicht, wie gut der eine oder der andere den macht, sondern das Entscheidende an diesem priesterlichen Dienst ist, dass Gott etwas dabei tut. Dafür steht der Priester, dass Gott durch Menschen handelt. Und der Priester ist nicht das Vorbild dafür, wie fromm Menschen werden können, sondern er steht dafür, dass Gott handelt, sogar durch komische Leute. Und es ist gut, wenn der Priester auch fromm ist und es ist gut, wenn der Priester ein guter Priester ist und wenn der sich auskennt in seiner Bibel und wenn er das erklären kann. Super, und wenn er den Menschen zugewandt ist und eine seelsorgerliche Ader hat, alles gut. Aber Gottes Handeln hängt davon nicht ab. Ihr seid geistliche Priester. Und noch deutlicher wird es, wenn man an das zweite Stichwort denkt, an das heilige Volk, von dem unser Vers ja auch spricht. Wie Israel sollen wir sein, ein Volk, von dem Gott sagt, die nehme ich beiseite als meine Zeugen, die gehören zu mir. Das ist ja heilig in der Bibel zuerst, das ist nicht, ich bin irgendwie besonders herausgehoben toll, sondern es ist Gott sagt, das gehört mir, das ist meins. Und zu so einem Volk, das wissen wir aus der Bibel, zu so einem Volk, da gehören Schlauere und Dummere, da gehören Bessere und Schlechtere, da gehören Verträglichere dazu und Anstrengendere, da machst du nichts dran, das ist so. Sonst musst du teilen. Wenn du das ganze Volk nimmst, dann hast du das ganze Paket. Und wenn man dann in die Bibel schaut und fragt, wie war das denn? Wie hat denn das alte Israel die Wohltaten Gottes verkündigt? Haben die Missionare ausgeschickt, die ganze Welt durchzogen haben? Nee. Waren das leuchtende Vorbilder für alle Nachbarvölker, weil es bei ihnen so moralisch und so gerecht und so sozial zugegangen ist? Nee. Manchmal ein bisschen. Das Volk Israel ist Gottes Zeuge, nicht durch seine Taten, sondern das Volk Israel ist Gottes Zeuge, weil Gott sich dieses Volk ausgesucht hat und weil Gott dieses Volk begleitet hat durch Höhen und Tiefen und durch Fehler und Richtigkeiten hindurch und weil wir das jetzt in der Bibel nachlesen können und da nachlesen können, wie das ist, wenn man einen Gott hat und was das für ein Gott ist. Deshalb ist Israel Gottes Zeuge. Und da kann man dann lesen, wie Gott seinen Leuten das Böse nicht durchgehen lässt, sondern immer wieder Grenzen setzt. Und wie Gott dann doch barmherzig und geduldig und von großer Güte ist. Und da kann man lesen, wie Gott dann seine Leute trotz allem nicht loslässt, auch wenn sie großen Mist gebaut haben und immer wieder neu mit ihnen anfängt. Und deshalb muss das in der Bibel auch alles erzählt werden. Weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, die ganzen großen Gestalten in der Bibel, über die ihr gerade vorhin vielleicht auch gesprochen habt. Man muss das alles erzählen, von Jakob, wie der betrogen hat. Man muss erzählen von Josef, was das für ein Angeber war und wie der seine Brüder genervt hat damit und von seinen Brüdern, was das für brutale Kerle waren. Man muss das erzählen von David, dass er nicht nur der große König war, sondern auch der fiese Ehebrecher, der dann den Mann, der seiner Geliebten im Prinzip über die Klinge springen lässt, im Prinzip indirekt ermordet. Man muss das erzählen von den Königen, die das Land runtergewirtschaftet hat. Man muss das erzählen, weil Menschen so sind. Und weil Gott trotzdem mit diesen Menschen weiter auf dem Weg war. So ist es, Gottes Volk zu sein. Du kriegst Mecker, du kriegst auch eine Strafe, wenn es sein muss. Und trotzdem geht Gott weiter und geht Gott mit und fängt immer wieder neu mit dir an. Davon erzählt das Volk Gottes mit seiner Existenz. Und wenn ihr jetzt gerade noch mal kurz überlegt, die Menschen, von denen ihr gesprochen habt. Ich weiß nicht, wer es war, jeder hat vielleicht auch was anderes erzählt. Was ihr von diesen Menschen alles wisst, was nicht in Ordnung war. Dann ist es wahrscheinlich eine ganze Menge. Wenn ihr nicht Hiob ausgesucht habt oder Daniel, das sind die beiden Gestalten im Alten Testament, von denen im Prinzip nur Gutes erzählt wird. Bei allen anderen sind auch die Schattenseiten mit erwähnt, ganz nüchtern mit erzählt und da hat die Bibel überhaupt kein Problem, da wird nichts vertuscht. Wenn das euch eben nochmal, ich weiß nicht, jeder an seinen Typen nochmal denkt und überlegt, was weiß ich denn von dem auch Schwieriges und Kritisches? Und dann wisst ihr, dass ihr auch dazu passt und dass wir auch dazu passen. Das alles miteinander, das Gute und das Schwierige und die Treue, die Gott trotz allem hält. Das alles verkündigt unseren Gott und das alles erzählt davon, wie uns Gott aus der Finsternis herausruft in sein wunderbares Licht. Da geht es nicht nur um einzelne Handlungen von einzelnen Personen, sondern da geht es letztlich um das ganze Leben. Und da geht es letztlich um das ganze Volk mit seiner ganzen Geschichte, mit den ganzen Erfolgen und den ganzen Fehlern. Also, das allgemeine Priestertum, das Priestertum aller Gläubigen, aller Getauften, wie auch immer, was ist das? Es ist nicht nur, du bist was ganz Besonderes. Das bist du auch, so wie alle anderen. Aber du bist nicht nur für dich allein auf der Welt und nicht nur für dich selber. Das Priestertum aller Gläubigen, das ist nicht nur, jeder kann predigen oder jeder kann im Hauskreis Thema machen. Es gibt Leute oder es soll Leute geben, denen das nicht liegt und die trotzdem Zeugen Gottes sind. Allgemeines Priestertum, das ist, dass wir miteinander, alle Christen, mit unserem ganzen Leben, unserer ganzen Gemeinschaft von Gott zeugen. Mit allen Stärken und mit allen Schwächen sind wir Beispiele dafür, wie das ist, wenn Menschen mit Jesus leben.
wie sie glauben, wie sie zweifeln, wie sie essen und trinken, wie sie schlafen, wie sie arbeiten, wie sie feiern, hoffentlich auch mal, wie sie streiten, sich versöhnen, wie sie reden, wie sie beten, was auch immer. Wie sie 100-mal hinfallen und 101-mal wieder aufstehen. Wie sie Gutes tun und wie sie schuldig werden. Und wie Gott am Ende immer noch da ist und ihnen die Treue hält. Davon erzählt unser ganzes Leben. Bei jedem ein bisschen anders. Und weil das so ist und weil das bei jedem ein bisschen anders ist, deshalb glaube ich, können wir auf keine Stimme verzichten. Weil jeder ein bisschen eine andere Erfahrung hat und weil jeder ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat und weil keiner die ganze Weisheit Gottes mit Löffeln gefressen hat. Wir brauchen einander. Und ich glaube, wir brauchen auch die, die noch nicht hier sind. Ich meine, heute ist hier voll, hier sind nicht viele Plätze frei, aber ich glaube, wir sollten in unseren Gemeinden auch freie Plätze haben und uns daran erinnern. Wir brauchen auch die, die noch gar nicht glauben. Und zwar brauchen nicht nur die uns, damit wir ihnen sagen, was sie glauben müssen, sondern wir brauchen die bei uns mit ihrer Sicht, die sie mitbringen werden. Das sind am Leib Christi die Finger, die noch fehlen, die Augen, die noch fehlen. Vieles ist schon da und das ist schön, aber es fehlt auch noch vieles. Wir brauchen die vielen verschiedenen Perspektiven, weil überall sich ein bisschen von dieser Größe Gottes bricht. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben. Und Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du uns diesen Blick gibst für diese Würde, die du uns schenkst, dass wir sie dankbar annehmen und dass wir sie annehmen auch im Anderen und gespannt sind und staunen über das, was wir durch den Anderen von dir lernen können. Segne du uns, die wir heute hier sind, segne du das Miteinander hier und unter uns Christen, dass wir miteinander deine Zeugen sind. Amen.